Sie hören den Artikel Blade Runner (Kapitel Handlung, Produktion, Hintergrund), aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Blade Runner (deutscher Verleihtitel zeitweise auch Der Blade Runner) ist ein am 25. Juni 1982 erschienener US-amerikanischer Science-Fiction-Film des Regisseurs Ridley Scott. Literarische Vorlage ist der Roman Träumen Androiden von elektrischen Schafen von Philip K. Dick. Dieser wurde später ebenfalls unter dem Titel Blade Runner vertrieben. Der Film, der Elemente des Film noir übernimmt und eine Dystopie entwirft, war bei Kritik und Publikum zunächst kein Erfolg, wurde mit der Zeit aber zum Kultfilm. In der Bundesrepublik Deutschland lief der Film ab dem 14. Oktober 1982 in den Kinos. Bemerkenswert sind das einflussreiche visuelle Design, die detailreiche Ausstattung und die Filmmusik von Vangelis. Überdies bieten einige Themen des Films vielfältige philosophische Deutungsmöglichkeiten. Der erste Hollywood-Film des Regisseurs Ridley Scott eröffnete das Genre des Cyberpunk für das Kino und machte den Autor Philip K. Dick nach seinem Tod berühmt. Handlung: Los Angeles im November 2019. Der Stadt-Moloch ist durchtränkt von Dauerregen. Die Stadt ist dekadent, düster, schmutzig und übervölkert, und die Menschen sind allgegenwärtiger Werbung ausgesetzt. Einige sprechen City-Speak, eine Mischung aus mehreren Sprachen, unter anderem Englisch, Japanisch, Deutsch, Ungarisch und Spanisch. Die Tiere sind fast ausgestorben und nur noch als teure, künstliche Wesen erhältlich. Ein besseres Leben auf fernen Planeten wird versprochen, in Welten, die durch sogenannte Replikanten erschlossen worden sind. Diese von der mächtigen Tyrell Corporation hergestellten künstlichen Menschen sind äußerlich nicht mehr von den natürlich geborenen Menschen zu unterscheiden, verfügen jedoch über weit größere physische und geistige Kräfte als diese und entwickeln im Laufe der Zeit eigene Gefühle und Ambitionen. Daher werden sie mit einer auf 4 Jahre begrenzten Lebensdauer ausgestattet, um sie nicht zu einer Bedrohung werden zu lassen. Replikanten ist es unter Androhung der Todesstrafe verboten, die Erde zu betreten. Für die Durchsetzung dieses Verbotes, also das Aufspüren und die Exekution von Replikanten, die dennoch auf die Erde gelangen, sind spezielle Polizeibeamte, die Blade Runner, verantwortlich. Sie identifizieren Replikanten mittels des sogenannten Void-Kampftests, welcher bestimmte emotionale Reaktionen provoziert, die Replikanten von Menschen unterscheiden. Als einige Replikanten der hochentwickelten Serie Nexus 6 ein Raumschiff kapern, Menschen töten und auf die Erde fliehen, wird der ehemalige Blade Runner Rick Deckard eingeschaltet. Er soll die Replikanten, wie im Film gesagt wird, aus dem Verkehr ziehen. Im Original lautet der Euphemismus für die Hinrichtung to retire, also auf Deutsch in den Ruhestand versetzen. Im Verlauf seiner Ermittlungen trifft Deckard die bei der Tyrell Corporation arbeitende Rachel und findet heraus, dass auch sie, ohne es selbst zu wissen, eine Replikantin ist, da ihr künstliche Erinnerungen implementiert wurden. Deckard eröffnet ihr schonungslos die Wahrheit darüber und über ihre gefälschten Erinnerungen, worauf sie verstört und verletzt reagiert. Deckard verliebt sich aber bald in sie und beginnt, an der Berechtigung seines Auftrags zu zweifeln, zumal Rachel ebenfalls auf die Todesliste der Polizei kommt. Unterdessen dringen die Replikanten unter der Führung von Roy Batty und mit Hilfe des kranken und naiven Genetikdesigners J. F. Sebastian in das Gebäude der Tyrell Corporation ein. Sie fordern von ihrem Schöpfer Tyrell Aufklärung über ihre Herkunft und ihre Lebensdauer. Als Roy begreift, dass selbst Tyrell sein Leben nicht verlängern kann, tötet er ihn und Sebastian. Nur mit Mühe kann Deckard eine Replikantin ausschalten, ein weiterer Replikant wird von Rachel erschossen, die Deckard damit das Leben rettet. Schließlich, nachdem Deckard auch Roys letzte Gefährtin Pris getötet hat, liefern er und Roy sich einen dramatischen Zweikampf. Roy verhöhnt Deckard und scheint aufgrund seiner körperlichen Überlegenheit mit ihm zu spielen, doch als Deckard flüchtet und dabei im strömenden Regen von einem Hochhausdach abrutscht, rettet Roy ihm in einem Akt der Humanität das Leben, kurz bevor seine eigene Zeit abgelaufen ist und er selbst sterben muss. Am Schluss flieht Deckard mit Rachel aus der Stadt. In der ersten Kinoversion des Films gelingt ihnen die Flucht und Rachels Lebenszeit ist überdies nicht begrenzt wie die der anderen Replikanten. Im Director's Cut bleibt hingegen offen, ob die Flucht gelingt und ob Rachel überleben wird. Und sogar die Möglichkeit, dass Deckard selbst unwissentlich ein Replikant sein könnte, wird angedeutet. Produktion. Entstehungsgeschichte. Hampton Fancher wollte seit 1975 Philip K. Dicks Buch Träumen Androiden von elektrischen Schafen verfilmen. Sein Freund Brian Kelley konnte Dick 1977 die Rechte für eine Verfilmung abkaufen. Mit einem ersten Drehbuchentwurf von Fancher gewannen sie 1978 den Produzenten Michael Dealey für die Idee. Nach weiteren Drehbuchentwürfen konnte schließlich 1980 Ridley Scott, der gerade mit Alien einen Erfolg gelandet hatte, als Regisseur verpflichtet werden. In der Folgezeit arbeiteten Fancher und Scott an weiteren Entwürfen. Den Titel Blade Runner entlieh der Film dem Titel des Buchs The Blade Runner von Alan E. Nors, das 1979 von William S. Burroughs in einem Filmentwurf umgearbeitet worden war, sonst aber keine Ähnlichkeit mit dem späteren Film hat. Dort bezeichnet Blade Runner, auf Deutsch Klingenschmuggler, noch Schwarzhändler für medizinische Produkte. Scott und Fancher gefiel der Titel und sie kauften ihn Nors und Burroughs ab. Frühere geplante Titel waren Android und Dangerous Days. Nachdem sie sich über einige Punkte nicht einigen konnten, engagierte Scott David Peoples für eine weitere Umarbeitung des Drehbuchs. Schließlich fügte Scott aus mehreren früheren Entwürfen das endgültige Drehbuch zusammen. Die Dreharbeiten begannen am 9. März 1981 in Los Angeles und Filmstudios in Burbank. Die Arbeiten wurden durch Spannungen zwischen Regisseur, Schauspielern und Filmcrew sowie durch finanzielle Probleme begleitet. Die lange Produktionszeit und damit einhergehende hohe Kosten wurden Scott angelastet. Nachdem die ursprüngliche Produktionsfirma Filmways abgesprungen war, konnte Produzent Delay von der Ladd Company, dem Hongkonger Produzenten Sir Run Run Shaw und Tandem Productions das nötige Geld bekommen. Als die Produktionskosten schließlich mit 28 Millionen Dollar das geplante Budget überschritten, fielen die Rechte an dem Film durch eine Vertragsklausel alleine an Tandem Productions, bestehend aus Bud Yorkin und dem Medienmodul Jerry Parenchio. Diese rechtliche Lage erschwerte später das Zustandekommen des 1992er Director's Cut und des neuen Director's Cut ab dem Jahr 2000. Rohfassungen des Films stießen in Testvorführungen Anfang März 1982 auf Kritik des Publikums. Die Geldgeber verlangten daraufhin Änderungen an dem Film. So wurden zum Missfallen des Regisseurs eine Reihe von Voice-over-Kommentaren sowie ein Happy End hinzugefügt. Für letzteres wurde unbenutztes Filmmaterial aus Shining benutzt. Die Voice-overs enthalten Hintergrundinformationen, welche die Filmhandlung verständlicher und stringenter machen sollten. Deutsche Synchronisation: Die Rolle des Rick Deckards wurde gespielt von Harrison Ford und gesprochen von Wolfgang Pampel. Roy Batty, gespielt von Rutger Hauer, gesprochen von Thomas Danneberg. Bryant, gespielt von M. Emmett Walsh, gesprochen von Gerd Duvner. Gov, gespielt von Edward James Olmos, gesprochen von Christian Brückner. J.F. Sebastian, gespielt von William Sanderson, gesprochen von Joachim Tennstedt. Rachel, gespielt von Sean Young, gesprochen von Jutta Speidel. Tyrell, gespielt von Joe Turkel, gesprochen von Jürgen Thormann. Leon, gespielt von Brian James, gesprochen von Michael Chevalier. Pris, gespielt von Daryl Hannah, gesprochen von Joseline Gassen. Sora, gespielt von Joanna Cassidy, gesprochen von Alexandra Lange. Holden, gespielt von Morgan Paul, gesprochen von Arne Elsholz. Soundtrack: Die Musik zum Film stammt von Vangelis, der zuvor mit der Musik zu Die Stunde des Siegers auf Englisch Chariots of Fire bekannt geworden war. Die Filmmusik verbindet klassische Komposition mit dem futuristischen Klang von Synthesizern, auf denen sie von Vangelis eingespielt wurde. Hierbei kommt besonders oft Vangelis Lieblingsinstrument, ein Yamaha CS-80 Synthesizer, mit seinen charakteristischen, bläserartigen Klängen zum Einsatz. Ein Titel stammte aus einem früheren Album des Künstlers. Sie trägt stark zur melancholisch-düsteren Atmosphäre des Films bei und wurde von vielen Kritikern gelobt. Vangelis wurde für seine Arbeit 1983 für den BAFTA Award und den Golden Globe nominiert. Auch für seinen späteren Film 1492 Die Eroberung des Paradieses engagierte Regisseur Scott Vangelis als Komponisten. Die Musik nimmt grundsätzlich die Themen der Nostalgie und der Durchmischung verschiedener Epochen und Kulturen auf. In Anlehnung an den Film Noir sind etwa Blues- und jazzartige Saxophon- und Trompetensoli zu hören. An anderen Stellen des Films läuft Synthesizer-Musik, die Anfang der 1980er noch als deutlich futuristischer und Science-Fiction-typischer empfunden wurde als in heutiger Zeit. Aus einer der Werbetafeln erklingt japanische Biwa-Musik. Besondere Bedeutung hat die Musik in Szenen mit wenig Dialog, so etwa in den fast wortlosen, romantischen Szenen zwischen Deckard und Rachel, die selbst eine kurze Chopin-Variation am Klavier spielt, beim Kampf zwischen Deckard und Roy oder bei der Hinrichtung der Replikantin Sora. Auch die Eröffnungssequenz mit dem Blick über die düsteren Weiten der Stadt und der Sterbemonolog Roys werden von der Musik in ihrer Wirkung deutlich verstärkt. Einige musikalische Leitmotive ziehen sich durch den Film. Es ist auch auf den oft auftretenden Widerhall von Geräuscheffekten hingewiesen worden, der das hörbare Äquivalent zur nebligen, paranoid eingeschlossenen Atmosphäre des Films darstelle. Ein Soundtrack-Album zu Blade Runner wurde 1982 in den Endtiteln des Films angekündigt. Zunächst erschien jedoch nur eine orchestrale Interpretation der Musikthemen des Films. Die bereits 1982 veröffentlichte LP wurde unter dem Titel Blade Runner – Orchestral Adaptation of Music Composed for the Motion Picture by Vangelis – Performed by the New American Orchestra herausgebracht. 1989 erschien die Vangelis Compilation Themes, auf der sich auch drei Themen aus dem Blade Runner Soundtrack befinden. Der erste Original-Soundtrack erschien jedoch erst 1994. Er enthält größtenteils Musikstücke aus dem Film, teilweise verlängert, sowie einige für den Film nicht genutzte Stücke. Zudem sind an manchen Stellen Dialoge aus dem Film zu hören. Es sind jedoch bei weitem nicht alle im Film zu hörenden Musikstücke enthalten. Wohl auch aus diesem Grund kursieren seit dem Erscheinen des Films Bootleg-Kassetten und nun auch CDs, die den Film-Soundtrack mehr oder weniger vollständig zusammenfassen, ergänzen oder einen Original-Score anstreben. Darunter die Doppel-CD Esper Edition, die dreiteilige Deckard Definite Edition und die zweiteilige 2001 Edition. Im Jahr 2007 erschien zum 25. Geburtstag des Films bei Warner eine Box mit drei CDs. Dabei ist die erste der Soundtrack von 1994, die zweite CD enthält hauptsächlich zusätzliche Musik aus dem Film und auf der dritten ist neue Musik von Vangelis, inspiriert von Blade Runner, zu hören. Hintergrund: Analyse: Die erste Einstellung des Films zeigt nach dem Titel Los Angeles (November 2019) eine bis an den Horizont reichende Riesenstadt, die von Feuerstößen erleuchtet wird. Gegengeschnitten ist ein Auge in Großaufnahme, in dem sich dieses Bild spiegelt. Diese von der Filmcrew als Hades-Landschaft bezeichnete Szenerie bestimmt den ganzen Film. In den Flugszenen wird die Stadt als ein sich nach allen Seiten ausdehnender Moloch gezeigt, dessen gigantische Wolkenkratzer nur von der aus zwei Pyramiden gebildeten Zentrale der Tyrell Corporation überragt werden. Regisseur Scott und Kameramann Cronenweth, der engagiert wurde, weil er entgegen den Gewerkschaftsbestimmungen bereit war, in einigen Szenen Scott die Kameraführung zu überlassen, arbeiten in vielen Einstellungen mit Lichteffekten. So werfen etwa die Pyramiden der Tyrell Corporation lichtdomartige Strahlen in den Himmel, die Scheinwerfer der über der Stadt kreisenden Werbetafeln wandern durch die Gebäude und sorgen für stroboskopartige Verfremdungen. Charaktere sind oft nur halb im Licht, halb im Schatten zu sehen. Weitere Stilmittel sind der Einsatz von Totalen, in welchen die Charaktere meist am Rand des Bildes postiert sind, um ihre Isolation hervorzuheben, und eine von oben in die Szene fahrende Kamera. Die Tode aller Replikanten werden durch jeweils unterschiedliche filmische Mittel wie Zeitlupe, Einsatz der Filmmusik, erhöhte Lautstärke und Steadicam hervorgehoben und emotionalisiert. Der Film besteht über weite Strecken aus langen Einstellungen. Nur in den Kämpfen zwischen Deckard und den Replikanten kommt durch mehr Schnitte und schnelle Kamerabewegung Tempo auf. Im Endkampf zwischen Deckard und Roy bewegen sich beide immer weiter aufwärts, bis sie sich auf dem Dach des Gebäudes gegenüberstehen, wobei sie die Rollen von Jäger und Gejagtem tauschen, bis Deckard schließlich über dem Abgrund hängt und Roy ihn wie seine Jagdbeute von oben beobachtet. Besonders reich an Symbolik sind die Straßenszenen des Films. Hier wird die untere Stadt als ethnisch und religiös gemischter Slum ohne menschliche Nähe und Rücksichtnahme gezeigt. Die Szenerien sind gefüllt mit hunderten Statisten, darunter Nonnen, Chasidim, Geschäftsleute, Hare Krishna-Jünger und Punks. Vielen Rezensenten fiel der Reichtum an vielfach unterhaltsamen, rein beiläufigen Details auf, der ein mehrmaliges Ansehen des Films lohnend mache. Zum Beispiel haben manche Leute beleuchtete Regenschirme. Der nur für Sekundenbruchteile zu sehende Hausmeister von Leans Hotel trägt eine Gasmaske. Auch Brians Büro, Deckards Apartment, und die Wohnung von J. F. Sebastian sind mit detailliert ausgearbeiteten Kleinigkeiten gefüllt. Die Durchmischung von Versatzstücken verschiedener Kulturkreise und Epochen setzt sich in der Architektur, in den Kostümen und in der Ausstattung fort. Die aus dem Film noir bekannte Grundkonstellation des einsamen Detektivs, der sich in eine Femme fatale verliebt, wird durch Versatzstücke aus jenem Genre betont, darunter Deckards Trenchcoat, Rachels Kostüm und Frisur sowie, in der Originalversion, die lakonischen Voice-overs Deckards, der sich als typischer Antiheld voller Selbstzweifel gebärdet. Roy trägt eine schwarze Lederjacke und wirkt mit hellblonden Haaren, blauen Augen und muskulösem Körper wie der Prototyp eines nationalsozialistischen Herrenmenschen. Die Wohnungen Deckards und Sebastians, ebenso wie Tyrells Büro, erinnern an die Loftwohnungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die äußere Architektur zeigt aber auch Anleihen an Jugendstil und Art Deco. Sebastian wohnt im Bradbury Building, Deckard im von Frank Lloyd Wright entworfenen Ennis House, welches auch schon für die Aufnahmen des 1959 erschienenen Films Das Haus auf dem Geisterhügel mit Vincent Price diente. Für die Inneneinrichtung von Deckards Wohnung ließ sich Designer Sid Mead von einem Buch der frühen 1980er über futuristische Wohnungen inspirieren. Die Polizeizentrale wird von außen in einer Trickaufnahme als dunkler Wolkenkratzer gezeigt, das Innere wurde in der wieder mit Licht- und Raucheffekten verfremdeten Los Angeles Union Station gedreht. Scott und Mead wollten eine Stadt zeigen, in der alte Gebäude nicht abgerissen, sondern mit neuer Technik versehen oder schließlich in Neubauten integriert werden. Futuristische Elemente haben die Vergangenheit nicht einfach ersetzt, sondern es ist eine ambivalente, postmoderne Collage daraus entstanden. So konnte auch der Gegensatz zwischen den futuristischen Wolkenkratzern in der Stadtansicht und den verfallenden Bauten am Boden erzeugt werden, der wiederum einen inhaltlichen Gegensatz widerspiegelt. Wie in Metropolis wohnen die Mächtigen an der Spitze der Stadt, wo die Sonne wenigstens kurzzeitig durch den Smog zu sehen ist, während die Straßenschluchten als riesiger, dunkler Slum gezeigt werden. Fabienne Will sagt dazu: Futuristische Visionen paaren sich in Blade Runner mit Versatzstücken des Film noir. Die Verbindung von Endzeitfantasie mit nostalgischer Rückschau auf Stilepochen und Modeerscheinungen vergangener Jahrhunderte erinnert an Fritz Langs Metropolis und verleiht dem Film sein charakteristisches Design. Themen: In Deutungen des Films ist auf eine Vielzahl von Themen und Motiven hingewiesen worden, die in Blade Runner eine Rolle spielen. Philip Strick sagt in der International Dictionary of Films and Filmmakers: Blade Runner behandelt eine Reihe der in Dicks Schriften wiederkehrenden Themen. Die beständige Paranoia der Charaktere, die verachtende Machtausübung höherer Autoritäten, die Ersetzung der Wirklichkeit durch Fälschungen und Imitate, die sich selbst verstärkende Zunahme von Abfall und Müll. Fabienne Will meint: Der Film, der auf der Handlungsebene einem eher einfachen und klar strukturierten Muster folgt, eröffnet bei genauerer Betrachtung vielschichtige Deutungsebenen, die vor allem zahlreiche Reflexionen über die neuzeitliche Realitätsauffassung und den damit verbundenen Humanitätsbegriff zulassen. Menschlicher als der Mensch. Zentrales Thema der Werke Philip K. Dicks und auch dieses Films ist die Frage, was den Menschen zum Menschen macht, und die paranoide Furcht davor, dass es Wesen gibt, die wie Menschen aussehen, aber keine sind. Laut Buch und Film sind die Replikanten daran zu erkennen, dass sie nicht das menschliche Vermögen der Empathie besitzen. Sie werden mit einem Gerät getestet, das emotionale Reaktionen überprüft. Die Brauchbarkeit dieses Unterscheidungskriteriums wird im Laufe des Films aber in Frage gestellt. Es sind die Menschen, die isoliert und gefühllos wirken, während die Replikanten Emotionen, nämlich Furcht, Zuneigung, Hass und Trauer zeigen. Obwohl sie als unbarmherzige Mörder eingeführt werden und auch tatsächlich töten, wirbt der Film für sie um Sympathie. Das Motto der Tyrell Corporation lautet »More human than human«, auf Deutsch »menschlicher als der Mensch«, und so verhalten sich die Replikanten schließlich. Die Andeutung der Möglichkeit, dass Deckard selbst ein Replikant ist, verwischt die Grenze zwischen Menschen und Replikanten weiter. Das wirft ethische Fragen auf. Rudi Steiner schreibt dazu im Lexikon der Kultfilme: Das Thema von Blade Runner ist also die Auseinandersetzung mit der Frage, wann ist der Punkt erreicht, wo man eine Existenz achten muss? Roland Hahn und Jansen schreiben in Die 100 besten Kultfilme: Auf diesen Problemkreis konzentriert sich auch der Film. Wenn Deckard einen echten Androiden in Zeitlupe tötet, inwieweit ist er als Mensch besser als der Androide? Und warum rettet der angeblich empfindungslose Replikant Batty schließlich im Angesicht seines baldigen Todes den Blade Runner Deckard, anstatt ihn zu töten? In dem Film wird an mehreren Stellen ein als Void-Kampftest bezeichnetes Verfahren gezeigt, mit dem herausgefunden werden soll, ob ein Proband ein Replikant oder ein Mensch ist. Dabei werden mehrere Fragen an den Probanden gestellt und dessen Reaktion, insbesondere die der Augen, aufgenommen und bewertet. Dieses Prozedere erinnert an den Turing-Test. Bioethische Fragen. Der Film hat auf dem Gebiet der genetischen Forschung einige Entwicklungen vorweggenommen. Gentechnisch veränderte Organismen sind inzwischen Realität. Die embryonische Technologie des somatischen Zellkerntransfers von einem spezifischen Genotyp mit Klonen, genauso wie einige der im Film beschriebenen, damit zusammenhängenden Probleme, wurden beim Klonen von Dolly dem Schaf im Jahre 1996 demonstriert. Über die Zulässigkeit des Klonens von Menschen wird seit einigen Jahren öffentlich intensiv diskutiert. In diesen Entwicklungen offenbart sich eine Kluft zwischen kommerziellen und nicht kommerziellen Interessen. Wissenschaftliche und geschäftliche Motive kollidieren mit ethischen und religiösen Bedenken über die Korrektheit menschlichen Eingreifens in die Natur. Im Film wird die Partei des Eigennutzes etwa durch den überreichen Konzernchef Tyrell repräsentiert, der zwar ein wissenschaftliches Genie ist, aber nur kommerzielle Interessen verfolgt. Einige der bioethischen Probleme, über die Tyrell und Roy ihren Dialog führen, sind dabei real, andere rein fiktiver Natur. Paranoia und Misstrauen, Kontrolle und Macht. Nicht nur die Ungewissheit über die eigene Identität und Ununterscheidbarkeit von wirklichen und künstlichen Menschen sind Gegenstand von Paranoia. Das Thema Misstrauen durchzieht den Film wie ein Leitmotiv. Deckard will von Rachel nicht nur wissen, liebst du mich, sondern auch, vertraust du mir? Im BPB-Filmkanon heißt es dabei von Alfred Holighaus: Die Blicke der Figuren in Blade Runner, die knappen Dialoge, die Schweigsamkeit des ganzen Films, die Künstlichkeit, die Dunkelheit weisen auf ein totales Misstrauen in die üblichen Kommunikationsformen hin. Immer wieder kehren in Blade Runner Situationen wieder, in denen Personen beobachtet und kontrolliert werden. Die aufdringlichen Werbetafeln, allgegenwärtige Polizei, Suchlichter und die übervölkerte Stadt sind charakteristische Versatzstücke in diesen paranoiden Szenarien. Deckard wird von seinem ehemaligen Vorgesetzten Bryant zwangsverpflichtet und sein geheimnisvoller Kollege Gaff erscheint wie sein Aufseher. Auch die Replikanten werden als auszubeutende Maschinen dargestellt und zu Sklavenarbeiten gehalten. Maschinen dienen vor allem der Kontrolle und dem Machterhalt. Über die Replikanten scheinen die Menschen aber die Macht zu verlieren. Die Geschöpfe sind ihren Schöpfern schließlich in allen Belangen überlegen. Einige Interpreten sehen die Machtordnung in Frage gestellt oder bereits verloren. Stefan Kraus meint dazu: Gleichzeitig kommt es aber zu einer Auflehnung gegen die gottgegebene Ordnung. MC Boyer sagt: In Blade Runner ist Kontrolle so stark und gleichmäßig verteilt, dass die Disziplinarordnung und eine vernünftige Planung der Stadtform schon lange aufgegeben worden sind. Sehen und Erinnerung. Das an symbolischen Deutungen reiche Motiv des Auges erscheint an vielen Stellen des Films. Auch der Begriff Sehen kommt mehrfach vor. Fotografien werden ebenfalls oft gezeigt. Dieses Motiv unterstreicht das Thema Paranoia und Machtausübung, aber auch das Thema der Identität und der Realität von Erinnerung. Auf verschiedenen Ebenen zieht der Film in Zweifel, ob man dem, was man sieht, trauen kann. So sind Rachels Erinnerungsfotos eine Fälschung. Die Maschine, mit der Deckard ein gefundenes Foto nach Hinweisen untersucht, dreht das Motiv so lange, bis etwas erscheint, das auf dem ursprünglichen Bild überhaupt nicht zu sehen war. Und der Ausdruck entspricht nicht dem Bild auf dem Monitor. Die Replikantin Rachel verfügt über gefälschte Erinnerungen. Die Wahrheit von Erinnerungen wird aber auch auf andere Weise in Frage gestellt. Die Befragung Leons durch den Blade Runner Holden aus der Eröffnungsszene wird im Film mehrfach wiederholt, dabei aber jedes Mal mit kleinen Veränderungen versehen. Schließlich ist in der Befragung Rachels durch Deckard im englischen Original leise ein Ausschnitt aus einem späteren Dialog zwischen den beiden zu hören. Die Themen Sehen und Erinnerung lassen sich mit dem in der postmodernen Philosophie verstärkt vertretenen Ansatz verbinden, nach dem Wahrheit von der Perspektive abhängt oder immer schon vom Beobachter konstruiert wird. Technischer Fortschritt, Umweltzerstörung und Verfall. In der fiktiven Zukunft von Blade Runner sind hochentwickelte technische Geräte allgegenwärtig. Freie Natur ist dagegen überhaupt nicht zu sehen, die Sonne vergleichsweise selten und durch Nebel eingedämmt. Zumeist ist die Szenerie dunkel, regnerisch und dreckig. Tiere sind künstlich erschaffen. Im Buch erscheint die Umweltzerstörung als Folge eines Atomkriegs. Im Film wird dieser Zusammenhang lediglich angedeutet. Die Überbevölkerung der Stadt ist stets präsent. Zitat aus der Science Fiction Times: Unrast, Hektik und die krampfhafte Suche nach Ablenkung haben zugenommen, und der Eindruck einer hoffnungslos übervölkerten Stadt bleibt stets allgegenwärtig, selbst in Szenen, die leere Räume zeigen. Zitat Ende. Der Film lässt sich als Dystopie beschreiben. Die Werbetafeln deuten darauf hin, dass ein schöneres Leben außerhalb der Erde existiert, Während hier nur Kranke, Schwache und Kriminelle zurückgelassen wurden, die wiederum von skrupellosen Kapitalisten und der Polizei beherrscht werden. John Klute meint in SF – Die illustrierte Enzyklopädie: Die Herren der Welt haben die Erde mehr oder weniger den Slumbewohnern, Verbrechern und Industriellen überlassen. Der Film ist die Vision des Jahrtausends, und zwar eine Endzeitvision. Er sagt uns, dass wir die Erde und uns selbst ausgelaugt haben und dass die neue Geschichte sich anderswo abspielt, vielleicht auf anderen Planeten, wo man sich fröhlichere Geschichten erzählt. Zitat Ende. Nicht nur die Gebäude, auch die Menschen verfallen. Etwa J.F. Sebastian, der an beschleunigter Alterung leidet. Es scheint keine Kultur, nur niedrigere Formen der Unterhaltung und viel Kriminalität zu geben. Auch die vielfältig gezeigte Durchmischung von Völkern, Sprachen, Weltanschauungen. Der Film zeigt vor allem ein starkes Eindringen ostasiatischer Elemente in das amerikanische Leben. Diese Weltanschauungen werden vorausgesagt und negativ bewertet. So ist die Stadtsprache, die Gaff zu Beginn des Films spricht, eine teilweise vom Schauspieler Edward James Olmos selbst erdachte Mischung aus Koreanisch, Französisch, Ungarisch, Deutsch und Japanisch. Die Kleinwüchsigen, die Teile von Deckards Auto stehlen wollen, sprechen im Original Deutsch. Chu, der künstliche Augen herstellt, spricht eine Mischung aus Chinesisch und Englisch. Ein weiteres Element des Films ist eine durchscheinende Melancholie und Nostalgie, die Sehnsucht nach einer besseren Vergangenheit im Konflikt mit dem Versprechen einer besseren Zukunft. Dieses Gefühl wird vor allem von der Filmmusik transportiert. Auch im Design des Films findet eine Durchmischung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft statt. Literarische, mythologische und philosophische Bezüge. An einigen Stellen des Films lassen sich Bezüge sowohl zu biblischen als auch zu anderen Mythen finden. Neben den Augen spielt beispielsweise das Symbol des Einhorns eine wichtige Rolle. Fans des Films haben auf weitere mögliche Symbole aufmerksam gemacht, darunter Gaffs Origami-Figuren, die Tiere, jedem Charakter kann leicht ein Tier zugeordnet werden, oder die Schachkombination, die aus der unsterblichen Partie stammt. Mit einer Vielzahl von Symbolen ist besonders die Figur Roy verbunden, die sowohl zu dem verlorenen Sohn als auch zu Jesus Christus Bezüge aufweist. Roy wurde von Tyrell erschaffen. Er nennt ihn selbst sowohl Schöpfer als auch Vater. Dieses Motiv wird jedoch in der Mitte des Films gebrochen. Als Roy erfährt, dass der Vater sein Leben nicht verlängern kann, blendet und tötet er ihn. Auch hier scheint das allgegenwärtige Augenmotiv durch. Roy zitiert in leichter Abwandlung des Textes aus der Dichtung America, a Prophecy aus dem Jahr 1793 von William Blake und vergleicht die Replikanten mit den Engeln in der Dichtung. Bei Blake entsprechen die Engel jedoch nicht Engeln im christlich-biblischen Sinne. Sie sind bei Blake Teil des Kampfes um Befreiung aus der Tyrannei. Stefan Kraus sagt dazu: Das Verhältnis von Mensch und Replikant ist weniger bestimmt vom Frankenstein-Mythos als von der Bibel. Zitat Ende. Themen wie die Herrschaft des Menschen über die Natur und über die Replikanten führen schließlich auch zum Motiv der Hybris aus dem griechischen Drama. Ein Kritiker sah das „ alte “Thema vom Zauberlehrling variiert und fand: „ Der wahre Reiz des Films liegt denn auch weniger in der Vision einer verrosteten Zukunftswelt, sondern in der Inszenierung religiöser Mythen innerhalb der üblichen Detektivgeschichte. “– Wolfgang Limmer aus Böse neue Welt. Verweise auf die abendländische Philosophie deuten sich beim Namen Descartes an, der klanglich an den französischen Philosophen René Descartes, den Begründer des modernen Rationalismus, erinnert. Descartes' berühmtes Diktum „Cogito ergo sum “– „Ich denke, also bin ich “– wird im Film wörtlich zitiert. Dadurch, dass die Replikantin Pris diese Worte ausspricht, wird die absolute Gültigkeit des Prinzips für eine Welt mit künstlichen Menschen jedoch in Frage gestellt. Kultstatus, Director's Cut und Final Cut. Der Film war aus kommerzieller Sicht ein Fehlschlag, fand aber bald eine treue Fangemeinde. Bereits Ende 1982 erschien das erste Blade Runner Fanzine. Die verschiedenen Video- und Laserdisc-Fassungen, die im Laufe der 1980er Jahre erschienen, erwiesen sich als sehr erfolgreich. Der Film wurde zu einem der am meisten verliehenen und verkauften Filme auf dem Videomarkt. Auch erschienen immer wieder neue Besprechungen, auch akademische Veröffentlichungen über Blade Runner, der so den Status eines Kultfilms gewann. Der Filmrestaurator Michael Arick fand 1989 zufällig eine der Workprint-Fassungen. Sie wurde 1990 und 1991 zunächst bei Filmfestivals gezeigt und lief ab September 1991 in einigen Kinos, wo sie unerwartet großen Zulauf erhielt. Warner Brothers rechnete bei einer US-weiten Neuaufführung mit großem, auch kommerziellem Erfolg und gab daraufhin einen sogenannten Director's Cut in Auftrag, der von Arick in Absprache mit Ridley Scott erstellt wurde. Scott bestreitet aber, dass es sich bei diesem Director's Cut, der aufgrund von verschiedenen Missverständnissen und Interessenkonflikten in großer Eile und mit einigen technischen Mängeln realisiert wurde, um seine endgültige Fassung handle, obwohl sie seiner Vision näher käme. Diese Fassung des Films verzichtet auf alle Voice-over-Kommentare und hat ein offenes Ende. Als weitere wichtige Änderung enthält sie eine zusätzliche Szene, die darauf schließen lässt, dass Descartes selbst ein Replikant sein könnte. Damit verzichtet sie noch stärker als die Kinoversion auf Descartes als Identifikationsfigur. Sie gilt als düsterer und erfordert zum Verständnis noch mehr Aufmerksamkeit. Der Director's Cut stieß auch bei den Kritikern auf Zustimmung. Er kam ab 1992 weltweit in die Kinos und erschien bald danach auf Videokassette sowie in den Vereinigten Staaten bereits im März 1997 und damit als einer der ersten Filme überhaupt auf DVD. Da die DVD nicht in optimaler Qualität hergestellt wurde und seit längerer Zeit nicht mehr erhältlich war, wollte Warner im Jahr 2001 ein stark erweitertes DVD-Set mit vielen Extras und einen neuen, echten Director's Cut nach den Vorstellungen Scotts zu heutigen Bild- und Tonstandards herausbringen. Nach längeren Anlaufschwierigkeiten kündigte Warner im Jahr 2006 für Anfang 2007 eine 25th Anniversary Edition an. Später wurde der Termin auf Oktober 2007 verschoben und zwei zusätzliche Versionen für HD, DVD und Blu-ray-Disc angekündigt. Scotts neue Fassung wurde bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig am 1. September 2007 gezeigt und lief im Oktober 2007 in einigen US-amerikanischen Kinos an. Eine DVD mit diesem Final Cut erschien am 7. Dezember 2007 auf dem deutschen DVD-Markt. Die neue Version enthält neue und erweiterte Szenen, neue Musik, verbesserte Spezialeffekte sowie einen verbesserten 5.1-Ton. In Deutschland liegen die Fernsehrechte an der Originalversion offenbar bei der ProSiebenSat.1 Media AG, die diese Fassung in den 1990er und 2000ern auf den Sendern Sat.1, ProSieben und Kabel 1 ausstrahlte, teilweise in einer noch einmal geschnittenen Version. Der Director's Cut ist mehrfach im Bezahlfernsehen gezeigt worden, zunächst bei DF1, dann Premiere. In Deutschland erschien der Director's Cut mit minimaler Ausstattung im September 1999 auf DVD. Eine als Special Edition vertriebene Box enthielt neben dieser DVD einige Bilder aus dem Film, ein Drehbuch und ein Filmplakat. Die 1999er Veröffentlichung wurde nur in geringer Stückzahl produziert. Der Director's Cut wurde digital restauriert und im November bzw. Dezember 2006 neu veröffentlicht. Die Restaurierung brachte auch einige Dialogänderungen in der deutschen Synchronisation mit sich, die die poetischen Elemente des englischen Originals einfacher, jedoch auch karger erscheinen lassen. 2008 ist als deutsche Variante der 25th Anniversary Edition eine Edition mit 5 DVDs erschienen, die sogenannte Ultimate Collector's Edition, die 5 Versionen des Films sowie umfangreiches Bonusmaterial enthält. Im November 2012 erschienen diese 5 Versionen, nämlich Workprint, US-Kinofassung, internationale Kinofassung, 1992er Director's Cut und der 2007er Final Cut, in Deutschland unter dem Titel 30th Anniversary Collector's Edition in einer Box mit 3 Blu-rays, einem Modell des Spinner-Fahrzeugs und einem 72-seitigen Artbook mit Archivbildern, Produktionszeichnungen und Storyboards. Am 6. August 2009 zeigte das erste die Final Cut-Version als Free-TV-Premiere. Der Artikel Blade Runner, Kapitel Handlung, Produktion, Hintergrund, wurde vom Benutzer Blick am 23.05.2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/bladerunner. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.